Ja, Gott ist da, er ist allgegenwärtig. Das sehen wir immer wieder, wenn wir in das Wort Gottes schauen. Das merken wir manchmal auch, wenn wir die Treppen steigen. Und so viel vorweg, das werden wir auch heute sehen, wenn wir uns das erste Kapitel aus Jona anschauen. Und das ist wunderbar. Ich hoffe, dass ihr heute ein wenig nachsichtig mit mir seid. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauert. Ich kann es ein bisschen schwer einschätzen von der Zeit. Zu lange wird es, denke ich, nicht. Ich werde darauf achten. Und ich wünsche mir einfach, dass wir aufmerksam sind, aufmerksam auf das Reden Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Mittwoch ehrlich gesagt immer wieder Probleme mit meiner Müdigkeit. Man hat so den Arbeitstag hinter sich, man sitzt hier abends und irgendwie werden die Augen immer schwerer. Das Problem werde ich heute nicht haben, da bin ich mir sicher. Ich hoffe, ihr könnt auch aufmerksam zuhören und dann wird es auch gewinnbringend sein. Der Prophet Jona. Dieses Buch gehört zu den kleinen Propheten, aber es unterscheidet sich irgendwie doch von den anderen kleinen Propheten. Ich bin mir sicher, dass dieses Prophetenbuch unter den kleinen Propheten das bekannteste ist. Ich denke mal, dass entweder alle oder auch fast alle irgendwie die Geschichte des Jonas kennen. Man fängt an in der Kinderstunde, man hört es immer wieder, man liest es gerne in der stillen Zeit, es ist eine spannende, es ist eine packende Geschichte und irgendwie kennen wir den Inhalt. Und es ist ein Prophet, es befindet sich auch eine prophetische Botschaft darin, aber diese Botschaft, die ist sehr kurz. Und wir werden gucken und untersuchen, was in dem Buch Jona steckt und was wir aus diesem Buch lernen können. Wir werden sehen, dass es ziemlich praktisch wird und dass es unser Leben betrifft. Es wird dieses Mal keine klassische Einführung geben. Ihr seht es auch, wir fangen heute schon mit Kapitel 1 an. Ich möchte dennoch einige Worte am Anfang oder einige Infos euch weitergeben, die uns ein bisschen helfen, uns in die Lage hineinzuversetzen. Und das möchte ich gerne tun, indem ich euch ein Schaubild zeige, wo die Personen bzw. die Gruppen, die in diesem Buch vorkommen, einmal dargestellt sind. Zum einen geht es in dem Buch Jona um Gott. Gott ist die Hauptperson in dem Buch Jona. Auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen unglaubwürdig erscheint, Gott ist die Hauptperson. Er hat das erste Wort, das werden wir heute noch lesen. Er beginnt zu sprechen. Wenn wir später bei Kapitel 4 ankommen, sehen wir auch, dass Gott das letzte Wort hat. Er hat das erste und er hat das letzte Wort im Buch Jona. Er ist der Handelnde. Und was hat Gott vor? Was möchte Gott? Was sehen wir in diesem Buch? Gott möchte den Assyrern eine Botschaft überbringen, eine Gerichtsbotschaft. Präziser gesagt möchte er es der Stadt Ninive überbringen. Und die Stadt Ninive ist die Hauptstadt des Assyrischen Reiches gewesen. Und vielleicht die erste Frage vorab, wisst ihr, wer die Assyrer waren und vor allem in welcher Beziehung sie zu dem Volk Israel standen? Genau, es waren Feinde Israels, sie waren für ihre Brutalität bekannt und das zeugen nicht nur die Überlieferungen, die wir heutzutage immer noch haben, sondern das zeugt auch die Bibel selbst, beispielsweise im kleinen Prophetenbuch Nahum, wo beschrieben steht in Kapitel 3, dass Ninive eine Stadt der Bluttaten war. Eine sehr grausame Stadt, eine Stadt, in der Götzenkult in extremer Form praktiziert wurde und eine Stadt bzw. ein Reich, die Assyrer, die Todfeinde des Volkes Israels waren. Und an diese Nation oder bzw. an diese Stadt möchte Gott eine Gerichtsbotschaft übermitteln. Und wir wissen alle, er will sie nicht selber überbringen, sondern er beauftragt Jona, diese Botschaft zu überbringen. Und über Jona wissen wir nicht allzu viel. Wir werden gleich lesen, dass er der Sohn Amittais war. Und er kommt noch ein weiteres Mal im Alten Testament vor, nämlich im zweiten Buch Könige, wo wir erfahren, dass der Prophet Jona zur Zeit Jerobeams des Zweiten gelebt hat. Es ist circa um 800 vor Christus gewesen. Das ist nicht sehr entscheidend. Was wir allerdings wissen, dass Israel zu dieser Zeit in einer Blütezeit stand. Es war relativer Frieden, es war Wohlstand, die größte Ausdehnung seit der Zeit Salomos und dem Volk ging es gut, dem Volk ging es sehr gut und auch das Volk Israel hat zu dieser Zeit nicht nach Gott gefragt, hat es nicht. Aber irgendwie geht es in dem Buch nicht um Israel, nicht direkt. Trotzdem werden wir feststellen, im Laufe der nächsten Bibelarbeiten, dass auch Israel ganz klar eine Botschaft von Gott übermittelt bekommt durch das Buch Jona. Das ist spannend zu sehen. Und Gott, er möchte eine Botschaft, beziehungsweise er hat einen Auftrag und er möchte, dass dieser Auftrag durch Jona erfüllt wird. Und jetzt reagiert Jona auf diesen Auftrag, das sehen wir, und irgendwie führt die Reaktion Jonas dazu, dass einige Seeleute betroffen werden, dass sie auf einmal mitten im Geschehen drin sind. Und wenn wir dieses Schaubild uns ansehen, es ist sehr einfach, dann sehen wir erstmal, dass das, oder beziehungsweise dann wirkt das erstmal ziemlich weit weg. Da ist Gott, da sind die Assyrer, die gibt es heute irgendwie gar nicht mehr so richtig, da ist Jona, schon lange tot, und es ist alles ziemlich weit weg. Aber wenn wir einen Schritt zurückgehen und uns einmal überlegen, dass wir sagen, okay, da ist Gott. Und was hat Gott vor? Er hat einen Auftrag, ein Ziel, das sind die Assyrer. Und wir können das Wort Assyrer auch mit Auftrag und Ziel ersetzen. Gott hat einen Auftrag vor Augen, ein Ziel. Und jetzt sehen wir, dass Gott diesen Auftrag nicht selber ausführt, sondern er möchte einen Diener gebrauchen, um an das Ziel zu kommen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und jetzt reagiert dieser Diener, das sehen wir im Buch Jona, jetzt reagiert er auf diesen Auftrag und seine Mitmenschen sitzen irgendwie auch im Boot. Sie sind auf einmal auch betroffen. Und wenn wir uns dieses Schaubild angucken, dann ist das auf einmal wesentlich persönlicher. Und dann merken wir, okay, es geht darum, in dem Buch Jona, wie ein Auftrag von Gott durch einen Diener erfüllt wird, beziehungsweise wie ein Diener auf den Auftrag Gottes reagiert und wie Gott damit umgeht. Und das ist sehr persönlich und sehr praktisch für unser Leben. Und ich freue mich, das gemeinsam mit uns zu untersuchen, anhand des ersten Kapitels heute. Und wir werden das heute so machen, dass wir uns die Personengruppen angucken, die im ersten Kapitel in einer gewissen Weise thematisiert werden. Das ist einmal natürlich Jona, um ihn geht es sehr viel, das sind die Seeleute und das ist Gott. Gott ist der Handelnde, er ist ständig aktiv in dem Buch Jona. Die Assyrer kommen im ersten Kapitel noch nicht vor und mit denen werden wir uns heute auch nicht weiter beschäftigen. Aber wir möchten gleich das erste Kapitel lesen gemeinsam und dann uns nach und nach diese drei Personen bzw. Gruppen einmal anschauen und gucken, was können wir für unser Leben lernen. Denn Jona ist ganz häufig in vielen Fällen eigentlich ein Spiegelbild für uns selbst. Jona versucht an keiner Stelle, sich irgendwie in ein gutes Licht zu stellen. Das werden wir merken. Er beschreibt nüchtern die Geschehnisse und er versucht, sich nicht irgendwie positiv darzustellen. Und wir werden feststellen, dass wir in der Person Jona häufig uns selbst wiederfinden können. Und ich werde jetzt das erste Kapitel lesen und dann werden wir uns einmal mit diesen Personen beschäftigen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. An der Wand wird wahrscheinlich die Schlachterübersetzung angezeigt. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, indem er sprach: Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um vom Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffu hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Und er gab sein Fahrgeld und stieg in das Schiff hinab, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen heftigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Und die Seeleute fürchteten sich und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um sich zu erleichtern. Jona aber war in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich hingelegt und war in tiefen Schlaf gesunken. Und der Obersteuermann trat zu ihm und sprach zu ihm: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott unser gedenken, dass wir nicht umkommen. Und sie sprachen einer zum anderen: Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm: Tu uns doch kund, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft. Was ist dein Beruf, und woher kommst du? Welches ist dein Land, und von welchem Volk bist du? Und er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer, und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sprachen zu ihm: Was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vom Angesicht des Herrn wegfloh, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sprachen zu ihm: Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer von uns ablässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Und er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer von euch ablassen. Denn ich weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten hart, um das Schiff ans Land zurückzuführen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie wurde. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und lege nicht unschuldiges Blut auf uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinen Wüten, und die Männer fürchteten sich vor dem Herrn mit großer Furcht, und sie schlachteten dem Herrn Schlachtopfer und taten Gelübde. Soweit der Text. Wir haben hier das erste Kapitel und es geht direkt richtig spannend los. Gott erteilt Jona einen Auftrag: Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgestiegen. Und Gott gibt diesen Auftrag und jetzt sehen wir in Vers 3, wie Jona auf diesen Auftrag reagiert. Und ich lese Vers 3 nochmal. Aber Jona machte sich auf, um vom Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Jaffo hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, und er gab sein Fahrgeld und stieg in das Schiff hinab, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Und die Frage, die ich uns als erstes stellen möchte: Was können wir schon in diesem Vers, in Vers 3, über Jona lernen, über sein Wesen, seinen Charakter, über seine Art? Genau. Jona hat kein Interesse, wie du gesagt hast, den Auftrag Gottes auszuführen. Er ist ungehorsam. Was können wir noch aus diesem Vers über Jona lernen? Ja, dieser Gedanke ist mir auch sofort gekommen. Warum glaubt Jona, dass er vor Gott weglaufen kann? Irgendwie ist das Gottesbild etwas verdreht bei Jona. Es passt irgendwie nicht ganz. Was wir noch sehen können, ja, das gibt uns der Text hier noch nicht, aber wir können davon ausgehen. Warum Jona nicht gehen wollte, das werden wir in ein paar Wochen sehen, in Kapitel 4. Dort sagt Jona das selbst. Ja, genau. Was wir auch sehen können, beziehungsweise wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass für Jona das Problem nicht die Reise an sich war. Das Problem bei Jona bestand nicht darin, dass ihm der Aufwand, die Mühe, nach Ninive zu gehen, zu groß war. Warum sage ich das? Jona macht sich auf und flieht nach Tarsis. Tarsis war eine phönizische Kolonie und es war damals eigentlich als das Ende der Erde bekannt. Es war das Weiteste, was man sich zur damaligen Welt vorstellen konnte, wo man irgendwo hinfahren konnte. Und Jona macht sich jetzt auf von Gethefa, so heißt die Stadt, wo er herkommt, erstmal nach Jaffo, eine Hafenstadt, um dann 3600 Kilometer nach Tarsis zu fliehen. Und der Weg nach Ninive wären gerade mal 800 Kilometer Luftlinie. Der Aufwand war also nicht das Problem. Und an dieser Stelle möchte ich einmal die Brücke zu uns schlagen. Wie ist es in unserem Leben? Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann musste ich feststellen, ehrlicherweise, dass in meinem Leben der Aufwand dahinter häufig nicht das Problem ist, wenn ich ungehorsam, oder nicht das Problem gewesen ist, wenn ich ungehorsam war. Wenn ich mal überlege, wie viel Aufwand oder auch Zeit und Mühe ich beispielsweise in mein Studium gesteckt habe, dann ist das ein immenser Aufwand. Wenn wir überlegen, wie viel Zeit und Aufwand wir darin stecken, Häuser zu bauen, die täglichen Dinge des Lebens zu erledigen, da sind wir bereit, einen riesigen Aufwand zu betätigen. Aber wie sieht das aus, wenn Gott ruft, wenn Gott uns einen Auftrag gibt? Häufig sind es nicht die Mühe, die uns daran hindert, sondern es sind andere Gründe. Und bei Jona waren es auch andere Gründe. Es war nicht der Aufwand, der ihn gehindert hat, nach Tarsis zu gehen. Und ich habe es ja schon gesagt, aus Jonas Augen hat er sich jetzt aufgemacht nach Tarsis, nach dieser Stadt. Und das kommt auch dreimal in Vers 3 zur Sprache. Wir finden dort dreimal diesen Begriff, die Bezeichnung, dass Jona nach Tarsis weg vom Angesicht des Herrn flieht. Und eine Frage, die ich an euch gerne stellen möchte: Wohin ist Jona aus Gottes Augen gegangen? Aus seinen Augen nach Tarsis, wohin aus Gottes Augen? Und wir sehen es in diesem Vers: Aus Gottes Augen ist Jona hinabgegangen. Das kommt zweimal in diesem Vers zur Sprache. Er ging nach Jaffo hinab, sinnbildlich. Er stieg in das Schiff hinab. Und dann, wenn wir Vers 5 noch dazu nehmen, Jona aber war in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen. Und dort lesen wir sogar, dass er sich noch hingelegt hat und in einen tiefen Schlaf gesunken ist. Es ging hinab. Und ich habe uns, dass wir uns das merken können, mal ein bisschen grafisch mitgebracht. Gat Hefa war eine Stadt, die recht oben gelegen war. Und dort startet die Reise des Jonas. Es geht runter nach Jaffo. Es geht runter in den Schiffsraum. Und in Kapitel 2 werden wir erfahren, dass es noch weiter runter geht. Und dort heißt es, bis an die tiefsten Enden der Erde. Und was wir festhalten können, dass der Ungehorsam Jonas hinabgeführt hat. Und so führt auch der Ungehorsam in unserem Leben, kann der Ungehorsam in unserem Leben, er führt hinab. Und ich muss mir die Frage stellen, worin können wir ungehorsam sein? Um das Ganze mal praktisch bei uns zu halten, worin können wir ungehorsam sein? Wenn ich diese Frage jetzt euch stellen würde, jeder könnte hier einen unterschiedlichen Grund geben, es wäre wahrscheinlich alles richtig. Und ich habe mich in der Bibel auf die Suche begeben und wir finden in Markus die Predigt, die Jesus gepredigt hat. Markus schreibt davon in Kapitel 1, Vers 15 und ich lese diesen Vers einmal. Nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach. Jetzt kommt die Predigt. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das ist erstmal eine Tatsachenbeschreibung. Und jetzt geht's weiter und jetzt kommt die Aufforderung. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Predigt Jesu. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das ist ein Punkt, der entscheidende Punkt, in dem wir ungehorsam sein können. Wo wir uns entscheiden, gehorchen wir der Predigt Jesu, der Botschaft, oder sind wir ungehorsam? Und wir können festhalten, dass der Ungehorsam immer hinabgeht. Wir sehen das bei Jona ganz praktisch, er musste fliehen. Für ihn gab es keinen anderen Ausweg mehr, um zu fliehen. Es ging hinab, darauf bin ich schon eingegangen. Und wir sehen auch ab Vers 4, dass es stürmisch um ihn herum wird. Er befindet sich auf dem Wasser, Gott schickt einen Sturm und es wird stürmisch in seinem Leben. Es wird sehr stürmisch. Und es hört nicht auf, es geht weiter und schlussendlich wird Jona ins Meer geworfen. Das sind keine guten Aussichten. Und die Folgen, wenn wir ungehorsam sind, die Folgen, wenn wir der Predigt nicht gehorchen, die Jesus predigt, die ist auch bekannt, dann bleiben wir in der Finsternis, dann wandeln wir in der Finsternis. Und Paulus, er beschreibt das ganz klar, zum Beispiel in 2. Timotheus, dann gehen wir verloren. Das ist die Konsequenz. Und ich habe es einmal festgehalten in einem Satz, wir haben jetzt ein bisschen mehr gesagt, Jona, dort können wir sehen, dass der Ungehorsam hinabführt. Ungehorsam führt hinab. Lasst uns das mindestens mitnehmen für heute. Und wir wollen weitergehen zu den Seeleuten. Hat vielleicht bis hierhin jemand einen Gedanke noch zu Jona? Dann möchte ich gerne die Zeit geben. Ja, man ist bereit, viele Strapazen und viele Unkosten auf sich zu nehmen. Ja, da ist es sehr wichtig, dass wir ehrlich zu uns sind. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Ich habe immer ein sehr romantisiertes Bild von Jona gehabt. Man hört das in den Geschichten, in den Kinderstunden, was sehr gut ist. Man sieht die Bilder, es sieht alles sehr romantisch aus. Und das führt irgendwie dazu, dass das dahin kommen kann, dass Jona ziemlich weit weg scheint. Aber Olli, genau wie du sagtest, es ist nichts, was wir belächeln können und es ist etwas, was sehr viel mit unserem Leben zu tun hat und wo wir uns auch an vielen Stellen wiederfinden können. Okay, dann möchten wir weiter zu den Seeleuten gehen. Und auch dort wird es erstmal ein wenig trüb aussehen. Bis jetzt ist es etwas trüb, aber ich kann euch versprechen, dass es noch besser wird, wenn wir ans Ende kommen. Und dass definitiv Hoffnung da ist und auch Ermutigung für uns heute. Wie sieht es bei den Seeleuten aus? Es ist eigentlich ganz schnell gemacht. Die Seeleute, die sitzen im gleichen Boot. Und die Folgen des Ungehorsams Jonas, die Folgen seiner Reaktion, haben Einfluss auf die Seemänner. Und was passiert? Wir können es nachlesen. Wir sehen als erstes, dass der Sturm so heftig war, dass sie alles, was sie hatten, die ganze Fracht, über Bord geworfen haben. Das heißt, rein materiell haben die Seeleute alles verloren. Das war deren Existenzgrundlage, das war deren Geschäft. Und die erste Konsequenz, die sie spüren müssen, wir verlieren alles. Und es hört nicht, es hört nicht dabei auf, der Sturm wird ja nicht besser. Und wir lesen zweimal, einmal in Vers 5 und in Vers 10, dass die Seemänner sich extrem fürchteten. Sie hatten riesige Angst. Und sie haben um ihr Leben gefürchtet. Sie haben schon mit ihrem Leben abgeschlossen. Und was wir auch erkennen können, genau, das waren schon die beiden Punkte. Ich habe es hier einmal aufgeschrieben. Sie sitzen im gleichen Boot, sie verlieren ihre Fracht, also alles, was sie haben, ihre Existenzgrundlage, und sie haben große Ängste, ihr Leben zu verlieren. Und das alles, weil Jona ungehorsam ist. Und der Ungehorsam in dem Leben Jona hatte hier also negative Auswirkungen auf seine Mitmenschen. Und wenn wir uns in der Bibel mal angucken, dann finden wir, oder wenn wir in der Bibel nachlesen, finden wir noch viele Beispiele, wo der Ungehorsam einiger Leute ebenfalls eine große Auswirkung auf ein ganzes Volk, auf eine ganze Nation, auch die ganze Menschheit hatte. In Römer 5 wird das beschrieben, was die Folge des Ungehorsams Adam für uns heute bedeutet. Gefangen in der Sünde, wir leben in der Sünde, durch den Ungehorsam Adams. Gott sei Dank gibt es dafür eine Lösung, Jesus Christus, ihm die Ehre dafür. Aber wir spüren noch heute den Ungehorsam Adams. So musste auch Uriah beispielsweise ganz klar und deutlich den Ungehorsam Davids spüren, mit seinem eigenen Leben. Oder das Volk Israel musste den Ungehorsam Salomos spüren, als er den Götzen verfallen ist, durch eine ganze Volksspaltung. Und wir finden in der Bibel viele Beispiele, wo die Mitmenschen ganz klar den Ungehorsam einer Person spüren müssen. Und es muss nicht immer so sein. Wir können aus diesem Beispiel nicht eine Regel für jeden Ungehorsam aufstellen. Aber was wir definitiv sagen können, ist, dass in vielen Fällen das Umfeld mitleidet. Und das Gute ist, dass es bei den Seeleuten nicht bei dieser Bilanz bleibt. Und ab hier findet eigentlich eine gewisse Wendung statt. Denn was erfahren wir noch über die Seeleute? Sie verlieren alles, was sie haben, aber sie kommen zu dem lebendigen Gott und glauben an den lebendigen Gott. Und hier sehen wir das erste Mal, nicht das erste Mal, aber hier sehen wir ganz klar und deutlich das Eingreifen Gottes in die Geschehnisse. Diese Männer, die alle möglichen Götter angebetet haben, finden jetzt zu dem lebendigen Gott des Himmels und der Erde. Und sie sagen in Vers 15 heißt es, oder ich lese auf Vers 14, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und lege nicht unschuldiges Blut auf uns, denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona, warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten, und die Männer fürchteten sich vor dem Herrn mit großer Furcht, und sie schlachteten dem Herrn Schlachtopfer und taten Gelübde. Am Ende opfern diese Seemänner opfern dem lebendigen Gott, sie verherrlichen ihn und Gott wird groß gemacht, Gott wird verherrlicht. Und ich möchte es erstmal dabei stehen lassen bei den Seemännern, bei den Seeleuten, und habe erstmal nur die Aussage festgehalten, Ungehorsam beeinflusst das Umfeld. Und jetzt möchten wir zu Gott kommen. Und Gott wirkt in Kapitel 1 auf eine wunderbare Art und Weise, die für unser Leben persönlich sehr ermutigend und sehr tröstend ist. Ich hatte es zu Anfang schon gesagt, Gott ist der Handelnde in dem Buch Jona. Er hat das erste Wort, er hat das letzte Wort. Und wir können sehen, dass Gott in diesem Kapitel auch allgegenwärtig ist. Und eine Frage, die ich uns stellen möchte, Jona läuft weg. Jona will vor Gott weglaufen. Und wo ist Gott? Wo ist Gott, während Jona vor ihm wegläuft? Er ist die ganze Zeit da. Und ich habe diese Grafik nochmal mitgebracht. Jona ist in Gethsemane, Gott ist da. Er geht hinab nach Jaffo und Gott geht mit. Auch dort ist Gott da. Und er steigt in das Schiff hinab, Gott schickt einen Sturm. Er beeinflusst die Richtung. Er ist da und auch dort ist Gott aktiv. Und wir werden in Kapitel 2 sehen, dass Gott auch an den tiefsten Enden der Erde da ist. Gott geht mit Jona mit, trotz seines Ungehorsams, und er beeinflusst die Richtung aktiv. Wenn wir in dem Dienst Gottes stehen, dann geht Gott mit. Dann geht Gott uns hinterher. Und Jona, er lebt im Ungehorsam, und auch wir, Auch ich habe immer wieder mit Ungehorsam zu kämpfen. Aber ich weiß, wenn ich in dem Dienst Gottes stehe, dann geht Gott mit. Ich bin da nicht alleine. Und das ist wunderbar und ermutigend zu sehen an dem Buch Jona. Und Gott ist der Handelnde. Er ist aktiv und er bestimmt. Und ihm ist alles unterordnet. Das Wetter gehorcht. Die Seeleute auf diesem Boot kommen zum Glauben. Es findet eine Erweckung auf dem Boot statt, während Jona eigentlich weglaufen will. Er hat alles andere im Sinn, als Gott zu verherrlichen, und alle Menschen in seinem Umfeld kommen zum Glauben. Glauben an den lebendigen Gott. Das ist eine wunderbare Ironie, die uns zeigt, dass Gott allgegenwärtig ist. Er ist da, er bestimmt die Richtung aktiv. Und das habe ich festgehalten. Gott geht mit und er beeinflusst aktiv. Und dieses Kapitel beinhaltet noch einiges mehr an Input, einiges mehr, was wir lernen können. Ich möchte euch gerne die Möglichkeit geben, was ist euch noch wichtig geworden in Bezug auf Gott? Was können wir noch lernen? Was können wir noch mitgeben? Dürft ihr euch gerne beteiligen. Vielen Dank. Ich möchte auch schon langsam zum Ende kommen und noch einmal ein bisschen zusammenfassen. In Vers 1 lesen wir, und das Wort des Herrn erging an Jona. Das Wort des Herrn erging an Jona. Und Jona entscheidet sich. Gehorcht er nicht, er gehorcht nicht, sondern er läuft weg. Und so wie das Wort des Herrn damals an Jona erging, ergeht auch das Wort des Herrn heute an uns. Wir haben das Wort des Herrn. Und jetzt ist die Frage, ob wir dem Wort, dem Auftrag Gottes, gehorsam sind. Und ungehorsam, so können wir es im Leben Jonas sehen, führt hinab und es beeinflusst unser Umfeld. Es kann unser Umfeld stark beeinflussen. Auch im Negativen. Und das Ermutigende, das Positive, was wir sehen können, was wir heute lernen durften, ist, dass Gott mitgeht. Er geht mit uns mit, wenn wir in seinem Dienst stehen, und er beeinflusst die Richtung aktiv. Ich möchte gerne mit einer Folie abschließen, das nochmal eigentlich das Thema dieses Kapitels, eigentlich auch das Thema des ganzen Buches zusammenfasst. Gott will, dass wir seinen Dienst nach seinem Herzen tun. Er hätte auch einfach wen anders nehmen können. Er hätte sagen können, okay, mit Jona hat es nicht geklappt, es war eine schlechte Personalplanung, ich nehme einen anderen. Nein, Gott möchte Jona und er arbeitet mit ihm. Und zwar so lange, ich nehme es vorweg, bis er ans Ziel kommt. Und das Ziel wird erreicht. Und das ist wunderbar zu sehen. Gott will, dass wir seinen Dienst nach seinem Herzen tun. Damit würde ich gerne abschließen und zusammen mit uns beten. Und wir können gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir für das Buch Jona und ich danke dir, dass du ein handelnder Gott bist, dass du souverän bist in deinem Handeln und dass du alles in deiner Hand hältst. Herr, danke, dass du dich für uns interessierst, dass du mit uns arbeitest, an uns arbeitest, wie du auch an Jona gearbeitet hast. Und Herr, danke, dass wir das sehen und lernen dürfen und dass wir dir vertrauen dürfen, dass du an dein Ziel kommst. Dir die Ehre dafür. Amen.